Willkommen bei All About the Dress, dem Podcast rund ums Brautkleid. Hier erfährst du alles, was du wissen willst, wenn du dich für Brautkleider interessierst und für alles, was dazugehört. Präsentiert von Doris und powered by All About Dreams. Willkommen zurück zu All About the Dress. Brautkleider sind Brautkleider. A rose is a rose is a rose. Aber Brautkleider sind nicht immer magisch und vor allen Dingen nicht immer ikonisch, iconic, um diesen Begriff zu verwenden. Und wieder habe ich meine liebe Kollegin und Freundin Corinna dazu eingeladen, weil wer ist geeigneter, mit mir stundenlang über iconic dresses zu sprechen als du?
Steigt der Druck, Doris?
Ja, das ist auch angemessen. Das wollte ich damit bezwecken.
War klar, ne?
Der Begriff Iconic Dresses, den kann man gar nicht so gut übersetzen, finde ich.
Ja, das ist wieder einer so der englischen Begriffe, die es einfach nur in Englisch gibt. Wenn du, was wir, auf Deutsch hört sich das ja wieder so holprig an, ne? Mhm. Kleider, die einem außergewöhnlich besonders im Gedächtnis bleiben.
Ikonisch. Eine Ikone, sagt man ja, eine Mode-Ikone. Ja. Aber ikonisch, egal, wir sagen
also das. Also Kleider, jetzt, die einem einfach, ja,
die outstanding sind.
Ja, aber so wie beim Englischen, das wollte ich ja vermeiden.
Um das auch schön Deutsch auszudrücken.
Outstanding, das hier. Also nee, das wollte ich jetzt nicht auf Englisch ausdrücken. Aber es ist genau das. Es gibt für ikonisch kein vernünftig deutsches Wort,
das gut klingt.
Ja.
Also ihr verzeiht uns, wenn wir ikonisch verwenden. Ikonisch ist nicht magisch. Ein Brautkleid, das magisch ist, was unterscheidet das von einem Brautkleid, das für dich ikonisch ist?
Es ist auch kein Kleid, was unbedingt einen Trend setzt. Also wie eine Mode-Ikone. Mhm. Da sagt man ja vielleicht, die setzt einen modischen Trend.
Findest du?
Ja, sind das nicht die ganzen Stars in Sternchen?
Da stehst du doch drauf auf Sterne.
Sternchen.
Womit wir wieder bei den Thema Sterne wären. Nee, aber
also, ja, ich finde einfach
ikonische Kleider. Es ist schwierig in Worte zu fassen. Vor allem ist es unsere Gefühle. Wir reden über unsere Gefühle für diese Kleider. Und Gefühle in Worte zu fassen, ist ja immer schwierig. Wir versuchen es trotzdem, iconic Dress. Komm, wir verwenden jetzt den englischen Begriff. Ein iconic Dress. Was fällt dir da als allererstes ein?
Tatsächlich das Kleid von der No Doubt Sängerin.
Von Gwen Stefani. Mhm. Das war auch richtig, richtig toll.
Weil ich einfach diese Idee dieses Farbverlaufes, das hatte ich bis dato, da sind wir, ne, bis dato so nicht gesehen. Ich habe es vielleicht jetzt tatsächlich noch ein, zwei Mal auf einer großen Brautmodenmesse gesehen, aber tatsächlich nie wieder an einer Braut. Und ich fand es halt zu dieser Braut, jetzt sind wir wieder bei dem, ne, Perfect Match, zu dieser Braut auch einfach so unglaublich sensationell passend.
Das hatte so ein bisschen Punk, ne?
Unten der Punk und oben irgendwie klassisch schlicht.
Mhm. Finde ich auch.
Sensationell.
Um jetzt mal einen ganz platten Witz zu reißen. Es war nicht pink, es war Gwen Stefani. Mhm. Und trotzdem war es pink. Also das Brautkleid, aber nicht die Trägerin.
Ja. Also das fand ich wirklich...
Ja, das fand ich auch oft. Fand
ein
auch
den Kleid, Schleier, was sich in mein Gedächtnis eingebrannt hat.
Für mich ist eines der iconic dresses, das ich auch tatsächlich magisch finde, ist ein Kleid, das nirgendwo viel aufgetaucht ist, mich aber seit Jahrzehnten begeistert. Das ist von der Lady Sarah Chatto. Das ist die Nichte, glaube ich, der Queen. Und die hat ein Kleid von Jasper Conran getragen. Und das ist für mich immer noch der Inbegriff eines fantastischen Brautkleides, das mir, also das ich auch beschreiben kann. Gut, jetzt ein Kleid verbal zu beschreiben, wenn man das nicht sieht, ist natürlich ein bisschen knifflig, aber das mich tatsächlich.
Aber dann versuchst du es mal zu beschreiben.
Ja, das Kleid hat genau ganz schlicht. Es hat keine Viertelspitze, dann hat es so Falten an der Corsage oben. Es hat so diese Mittelalterspitze auf den Bauch. Da bin ich jetzt nicht so ein Fan.
Das also ist etwas runtergezogene Mieder, was ja, dann eben genau spitz verläuft.
Dann einen rechteckigen Ausschnitt und dann ganz, ganz dezente, schmale Arme. Mhm. Und da ist die Linienführung perfekt. Ich finde das mit dem Stoff perfekt umgesetzt. Die Braut ist jetzt auch nicht so eine blendend schöne Braut, eine schöne Braut auf jeden Fall, aber nicht so die mit Big Hair oder dass die vorbeiläuft und du sagst, boah, was eine schöne Frau, sondern eine ganz dezent schöne Frau, finde ich. Also so eine klassisch englische Schönheit. Und ich finde dieses Gesamtbild aus diesem ganz, ganz edlen, schlichten, ohne große Effekthascherei und trotzdem handwerklich fantastisch gemacht und umgesetzt. Und diese Linienführung, das begeistert mich. Ich habe das gerade gesehen auf der 300 Years of Wedding Dresses im Victoria and Albert Museum und stand wirklich eine halbe Stunde vor diesem Kleid und habe das verliebt angeschmachtet. Und ich glaube, die anderen Besucher haben gedacht, mit der Frau stimmt irgendwas nicht. Ja, mag so sein, ist mir egal.
Gut, ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, weil wir durften ja auch eine Ausstellung von Dior zusammen erleben und da ging es uns ja irgendwann auch, weil ich weiß, da saßen wir irgendwo in der Ecke. Und haben Dream keinen Ton mehr. Von Dior. Wir zwei haben keinen Ton mehr gesagt, sondern saßen aneinander gelehnt und schmachteten in die Runde der Ausstellung.
Das waren eigentlich keine Kleider, das war Kunst, finde ich. Also die hatten eine Vollendung, die war
sensationell. Ja, aber genau, handwerkliche Kunst, aber keine überzogene, moderne, modern Art, nicht zu verstehende Kunst, sondern so.
Ne? Absolut, also in Vollendung traumhafte, in der Ästhetik.
Ja.
Also das
und da waren auch tolle Brautkleider in der Ausstellung.
Ja, also unvergesslich. Ein weiteres Iconic Dress, finde ich, ist Bianca Jagger. Die hat ja ganz, die hat in einem
Kostüm. Kein Dress.
Nein, kein Dress. Also kein Dress. Sie trug auch nicht wirklich was drunter, also zumindest oben nicht, ob sie einen Schlüpper hatte.
Ich weiß
auch
nicht, ob in den 70er Jahren schon Klebe-BHs oder ob die da nicht vielleicht sich getaped hat.
Du, man das weiß hat die auch nicht interessiert, glaube ich.
Aber genial. Dieser Long Blazer in der überschnittenen, kastigeren Version, der Bleistiftrock, sehr kastig, wie es halt damals modern
war. Der Hut mit dem Schleier und die Seidenblüten drauf, also, das war schon, also ich würde es
das
nie,
ist aber
nie, nie,
bei dem
nie
Thema
tragen.
Mode-Ikone ein Stück weit.
Ja.
Das ist
auch nichts, was ich einer Braut irgendwie empfehlen würde, aber für
nein, da
diese
muss man Model sein.
Braut und für diesen Anlass und diesen Mann, glaube ich, gut, der war ja bekannt dafür, dass er kein Kostverächter war, also wird ihm der freie Zugang zu allem, glaube ich, gefallen haben, weil er dann, naja gut, wir vertiefen das jetzt nicht weiter mit dem Unterwäschethema. Aber für sie war es perfekt und das ist einem tatsächlich auch in Erinnerung geblieben, finde ich.
Aber wo wir eben beim Kleid davor waren, das erinnert mich ein bisschen an das Kleid von der Mette Marit. Ich weiß, dass ich die unfassbar schön in diesem Kleid fand. Und weil das auch dieses ganz schlichte...
Ähnlich. 10 Jahre später oder 15 Jahre später, egal.
Also das war, kriegst du Gänsehaut, wenn ich wieder dran denke. Ich weiß, dass ich gefühlt durch den Fernseher spüren konnte, wie weich und angenehm dieser Stoff ist. Also weil die sah, das war ja so ein, die sah aus wie eine Elfe.
Ne? Ja. Und dann ist die noch hübsch und blond und war auch so überschminkt und so.
Nee,
und
gar nicht so ganz natürlich. Ja, das war auch eine andere Form des Straußes mal, nie wieder gesehen.
Also das hat mich auch sehr beeindruckt, muss ich sagen. Das kam an das Kleid von Lady Sarah durchaus ran und trotzdem finde ich, das ist und bleibt
aber das einer meiner Favoriten. Ohne dass wir das hier sozusagen ausweiten wollen, das sind vielleicht dann doch die 10 Jahre Altersunterschied grob, die wir haben, weil ich bin dann eher
der Mette Marit. Okay, danke hierfür, weißt du Bescheid, ne?
Ich bin dann eher Mette Marit und du halt die Nichte der
Lady
Queen.
Lady Sarah Tattoo. Ja. Okay, gut, dass wir darüber sprechen konnten und ich dachte, wir wären befreundet.
So, für alle, die jetzt zuhören, wir diskutieren das dann nochmal im Hintergrund.
Okay, also Straftat in Bayreuth, Brautkleidladeninhaberinnen schlagen aufgefunden.
Ja, das ist aber dann schnell zu nachzuvollziehen wahrscheinlich. Ne? Naja,
nee. Okay. So. Also lassen wir meinen beliebten Schleier der Barmherzigkeit auch hier rüberfallen.
Ja,
Iconic Dresses.
Ja, gut, ich meine, was vielen natürlich im Gedächtnis ist, wenn du fragst, die Diana.
Oh Gott. Ja.
Also ich weiß, ich war ja in den 80ern, war ich ja...
Warst du schon auf der Welt?
Ich war schon auf der Welt, deutlich
gut,
auf der Welt.
Gut, dass wir darüber sprechen können.
So grob im Grundschulalter. Und ich wusste, ich weiß, dass ich mich daran erinnern kann. Ich meine, das war ja damals, klar, es war die Hochzeit. Es war die erste Hochzeit,
glaub,
die so wirklich über
den
Fernseher lief. Und keine Ahnung. Und ich weiß, dass ich schon als Kind gedacht habe, dieses Kleid erschlägt diese zarte Frau.
Mit den kurzen Haaren. Eine Braut mit kurzen Haaren.
Finde ich ja super, aber
finde ich auch klasse.
Also ich
war
liebe
damals
das.
Sehr
ich sage auch jeder Braut, die dann anfängt, vielleicht lässt sich dann noch ein bisschen die Haare züchten. Warum?
Der Mann hat dir den Antrag gemacht.
Ja.
Hatte ich mit Simone.
Und lass dir bitte nicht einreden, dass der Friseur nur irgendwie eine schöne Frisur schafft, wenn ein bisschen mehr Haare dran sind.
Ich glaube, Diana war eine der wirklich wenigen kurzhaarigen Bräute, die man, also von den Royals und von den VIPs, die man gesehen hat. Ich glaube, die meisten anderen hatten lange Haare und hochgesteckte Haare.
Ja, ja.
Ich fand es trotzdem cool. Also ich fand die als Braut...
Wir halten fest, Doris fand die Frisur der Braut gut.
Das Kleid war Zeitgeist von den Emanuels. Das war Zeitgeist. Auch hier begeistert mich, ähnlich wie bei der Kate ihrem Kleid, der handwerkliche Hintergrund, absolut, das viele Material, was hier verbaut wurde.
Das musst du auch können. Die Stunden, die Wochen, die Monate, die in diesem Kleid stecken.
Das musst du auch können, so viel Material unterzubringen. Ja. Aber richtig schön fand ich es nicht. Iconic, da sind wir auch bei dem Thema, Iconic heißt nicht gleich schön, sondern Iconic heißt, es war besonders, es blieb im Gedächtnis. Das kann natürlich schön sein. Wie
ich gehe auch andere davon aus, also nein, ich weiß ja auch von Frauen, die dieses Kleid trotzdem schön fanden oder noch immer finden.
Echt? Wer?
Tatsächlich Mütter, die meine Bräute begleiten, die selber in den 80ern geheiratet haben. Okay. Die entsprechend auch Puffärmel. Ich habe übrigens, liebe Zuhörer, ich habe vor gerade mal 3 Jahren, bald 4 Jahren ja meinen Laden eröffnet und ich habe immer gesagt, wenn Puffärmel am Brautkleid wieder modern werden, sperre ich den Laden zu.
Ja. Und der Laden ist noch offen. Und merken, der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung wechseln können. Ja. Du musst ja Puffärmel nicht anbieten. Wobei, ich bin auch kein Freund von Puffärmeln, gar nicht. Aber es gibt einige wenige Kleider, da hat es seinen Sinn. Eins, das wir gestern auch zusammen angeguckt haben.
Ballonärmel. Also das finde ich richtig. Also Ballonärmel gefallen mir tatsächlich schon wieder gut, weil das irgendwie... Weiß ich nicht, das ist ja tatsächlich so ein Wind, also ein tatsächlich Vintage-Thema. Mhm. Also und die finde ich oft, gerade wenn das so ein dünner Chiffon ist, der halt einfach, also wo du die Silhouette des Armes ja noch drunter siehst und der einfach so ein bisschen umspielt und so ein bisschen Luft gibt und die finde ich richtig schön. Aber Puff ist ja für mich, wenn die oben an der Schulter in 100.000 Falten gerafft sind und du aussiehst wie ein Preisboxer. Und eigentlich nur noch Schulter hast und sonst nichts mehr gefühlt.
Ich sag's ungern, Nina. Die sind schwer im Kommen. Oder sind schon da? Sie sind schon da.
Ich hab leider ein Kleid mit Puffärmeln bestellen müssen. Wir haben die Puffärmel. Wir haben die Puffärmel aber.
Bayreuth, Nina schließt ihren Laden.
Mhm. Ja, wir haben die Puffärmel tatsächlich abgetrennt. Ein wunderschönes, da sind wir wieder. Zeitlos, elegantes. Nicht ein Fitzel Spitze dran.
Clean schick, macht
eine sensationelle Figur.
Und du hast die Puffärmel abgeschnitten.
Und wir haben die Puffärmel rausgenommen.
Ja, siehst du mal, so hat jeder seinen Ansatz für einen Lösungsweg. Ja, Puffärmel sind auch nicht so meins. Also, Lady Di trug Puffärmel. Ich finde das Kleid trotzdem, es war wegweisend. Mhm. Damit wurde das Designerpaar auch sehr, sehr bekannt. Aber es war auch nicht meins.
Es wurde gibt aber auch der Hype um Hochzeiten wurde dadurch einfach, glaube ich, auch ein bisschen gesetzt. Weil es einfach die erste Braut war, die du so im Fernsehen diese einfach begleitet Media hast. Ne?
Stell dir mal vor, du wachst morgens auf als Braut und denkst, heute heirate ich und 2 Milliarden Leute gucken zu.
Ja,
da hätte ich den ganzen Tag spucken müssen.
Also, ich glaube, ich hätte wahrscheinlich einen Psychiater aufsuchen müssen.
Nee, und sagen, ich hätte mir was geben lassen.
Kannst du mich an dem Tag bitte schön sedieren?
Ja, genau.
Einfach, dass ich einfach laufe, aber sonst nicht so viel mitkriege drumherum. So ein bisschen, mach mir meine eigene Wolke 7 vielleicht.
Genau, vielleicht das Lächeln und dann einfrieren, weißt du?
Ja.
Festzacken.
Und sie guckt ja auch nicht glücklich an den meisten Stellen ihres Tages.
Wer guckt schon glücklich, wenn er Charles heiratet? Ja, wobei die Camilla, die hat ja schon sehr glücklich geguckt.
Iconic Dress.
Das fand ich cool, so geil
und mutig. Also unabhängig von den, wie auch immer die Story mit Diana und Charles, aber ich fand es mutig, dass er dann zu seiner Liebe Camilla ja auch stand und die zwei gesagt haben, wir ziehen da jetzt unseren Stiefel, endlich ziehen wir unseren Stiefel durch. Es haben genügend Menschen im Vorfeld gelitten.
Cool.
Und das fand ich, also da kriegst du wieder Gänsehaut. Ne? Das ist so, wo ich denke,
das gibt dann den Glauben an die große Liebe zurück.
Ja.
auch wenn ich kein Fan von, also ich bin jetzt nicht das Mädel, das beim Friseur die Gala liest und die Royals verfolgt. Ich verfolge die Brautkleider der Royals, also minutiös, aber nicht deren Geschichte. Trotzdem, also die zwei sind mir relativ, also da bin ich jetzt nicht so, beschäftige mich nicht so. Aber dieses, dass man nach 30 Jahren dann endlich sagt so, und jetzt ziehen wir die Nummer durch, das hat mich schon begeistert, muss ich sagen. Ja. Das hat mir auch den Glauben an die große Liebe zurückgegeben. Ja.
Und sie hat auch einfach als ältere Braut in diesem etwas anderen Brautkleid
cool gewirkt.
Einfach cool und glücklich gewirkt. Und da sind wir wieder. Sie hat glücklich gewirkt.
Ich fand das Kleid sehr, sehr schön. Ich fand es passend. Also mit ganz guter. Die hatte eine tolle Beratung gehabt. Das war mit exzellenter Hand ausgewählt. Das hat alle meine Ansprüche erfüllt. Zweite Hochzeit, was weiß ich. Trotzdem musste es was Besonderes sein. Es war aber nicht irgendwie peinlich oder englisch geschmacklos. Haben wir jetzt nicht gesagt. Also ich habe es nicht gesagt. Du hast es auch nicht gesagt.
Ne? Ich habe nie gesagt.
Nee, würdest du nie sagen. Nee. Mhm. Und das war als Kleid oder als dieses Kleid für diese Frau, für diese Braut und diese Situation fand ich es perfekt.
Ja, absolut. Also da kann ich nur sagen, alles richtig gemacht. Hut ab. Genau. Fascinator ab. Fascinator. Ja, diesen Fascinator, die so.
Ja.
Und nee, aber das fand ich wirklich. Also, aber wo wir eben bei unglücklichen Bräuten waren, ne? De Chalène.
De Chalène.
Der Rheinländer kann das ja nicht so richtig aus. De Chalène von Monaco.
Ja.
Sensationell schönes Kleid.
Ja, Armani. Haben wir schon drüber gesprochen. Und
Braut, glaube ich, todunglücklich an ihrem Tag.
Der ist, wenn ich mich recht entsinne, ich bin extra schneller nach Hause gefahren. Ich war irgendwie in einem Outlet einkaufen mit einer Freundin und habe gesagt, du, wir müssen schnell nach Hause. Ich muss diese Hochzeit sehen. Ich muss das Kleid sehen. Und dann sind wir extra schnell nach Hause gefahren. Das Ticket war teuer. Und dann habe ich die gesehen und die ganze Hochzeit verfolgt, weil ich wollte die Details von dem Kleid sehen und dass es Armani war, das war ja vorher nicht klar, glaube ich. Die machen immer ein Geheimnis draus und dann kann hat die irgendwie an dem, ich glaube, die hat dann irgendwo ihr Gebetsbuch oder ihre Bibel oder ihren Brautstrauß oder sowas abgelegt und
da hast du echt gesehen,
dass da der eine Träne runtergelaufen ist und ich dachte, Mensch, Mädchen, wo ist die Knarre, die du an der Schläfe spürst, diesen Typen zu heiraten? Ist es Liebe? Ist es Gewohnheit? Ist es, was auch immer es ist, sie war nicht, oder sie sah zumindest nicht glücklich aus. Also wenn sie ein Fitzelchen glücklich war, hat sie es gut versteckt.
Ja, ja. Aber ich meine, es ist natürlich, da kommen wir wieder zum nächsten Iconic Dress, ihre Schwiegermutter, die sie ja nie kennenlernen konnte, Grace Kelly, ein wahnsinniger großer Schatten, der geworfen wurde.
Ja, da kannst du natürlich daneben, kannst du nicht reißen.
Nee. Und
Dieses Kleid.
Das ist zum Beispiel ein Kleid, wo ich sage, iconic im Sinne von, es hat sicherlich einen Trend gesetzt, der sich bis zur Kate, bis zu unserer Herzogin irgendwie fortsetzte. Mhm. Oben eine wunderschöne, hochwertige, sensationell die Figur umschmeichelnde Spitze.
Soll ich dir mal was sagen? Ich habe ein Jacking, das genauso ist wie das Oberteil von ihr.
Ich muss, glaube ich, mal bei dir vielleicht doch Brautkleider
anbieten. Ja, kommst mit, wir trinken zwei Flaschen Sekt und dann sind wir, glaube ich, reif.
Okay. Und also das ist sicherlich ein Kleid, was damals sicherlich die Mode tatsächlich auch mit geprägt hat für viele zukünftige Bräute.
Es ist auch ein Kleid, das die Jahrzehnte überstanden hat und das immer noch im Gedächtnis ist. Und was mich hier natürlich auch wieder begeistert, ist die Menge des Materials, die hier verbaut wurde. Das waren, man möchte es nicht glauben, hunderte Meter. Die handwerkliche Kunst, die dahinter steckt und was die wenigsten Leute wissen, das hat nicht ihr Vater für sie bezahlt, wie das damals üblich war, oder die Mutter, die Familie, sondern das hat ihre Filmproduktionsfirma ihr gestiftet und die Designerin dieser Filmproduktionsfirma, die hat auch schon für, also die Kostümbildnerin, die hat auch, glaube ich, einen Oscar bekommen, also nicht für dieses Kleid, war ja nicht für einen Film, sondern...
Naja, ein bisschen wie ein Film
war es. Ja, ich glaube, es war MGM und ich glaube, die haben auch die Filmrechte davon dafür von dem Paar bekommen.
Ja,
aber diese Helen Rose, glaube ich, war es. Das heißt, also Namen kann ich mir nicht immer so gut merken. Die die war Kostümbildnerin und hat quasi für diesen Märchen-Hochzeitsfilm ein Kostüm entworfen. Mhm. Und das Ergebnis war das Brautkleid von Grazie Kelly.
Und es war halt einfach wieder, also da Braut, Kleid, perfect match.
Ja, und ich glaube, niemand anderer hätte dieses Kleid mit der doch etwas ungewöhnlichen Tulpenrockform mit Würde tragen
können. Ja. Mit Grazie.
Grazia.
Ja.
Grazia! Okay, also das Niveau der Späße ist wieder auf Knöchelhöhe
eingegangen. Und wenn wir jetzt aber so in diesem Zeitalter bleiben, ne, da denke ich ja
direkt ich weiß, wieder, an was du denkst. Ich weiß, an was du denkst.
Meine verehrte
Audrey
Hepburn in ihrem zweiten Brautkleid.
Von Balmain. Das war ein Traum.
Und vor allem das Coole ist, das hätte ja auch lang sein können. Ne? Sie hat sich ja für so eine Midi-Länge, also was ja auch was damals ja aber auch einfach modern war. Also es ist ja... Und da ist wieder so, das ist wieder so meins. Da ist so in Anführungszeichen gar nichts dran.
Mhm. Da ist was dran. Da ist Audrey Hepburn dran.
Ist, ja, auch da Perfect Match. Ist besticht durch sein Handwerk, durch diese Einfachheit. Und das muss man so auch schneidern können. Das muss ja trotzdem Form und etc. geben. Da sind die Ballonärmel dran, über die wir eben sprachen.
Mhm.
Die
so schön fest, ja.
Es sind ja keine Puffärmel, es sind Ballonärmel.
Ja. Ah ja,
man muss sich das
wie konnte ich das reden. Durcheinander bringen?
Ja, man muss sich das...
ja,
der also das ist, ja, das finde ich auch, das ist so ein Kleid, was ich... Aber ich würde es zum Beispiel für meinen Laden so in der Form mit diesem Kragen und den Knöpfen, ich würde es halt nie einkaufen, weil...
Aber wer kann das Kleid schon tragen, außer Audrey Hepburn?
Ja.
Also, und trotzdem, was mich damals gewundert hat, was mich insgesamt, damals war ich, also so alt bin ich jetzt auch wieder nicht, ne? Damals war ich noch nicht auf der Welt. Was mich bei der Beschäftigung mit diesem Kleid gewundert hat, ist, Audrey Hepburn war ja ein großer Fan von Givenchy, hat auch viele Kostüme, auch in dem Film Sabrina.
Ja, fast nur.
Ne? Ah, und diese Abendkleider,
ja.
Ah, ein Traum. Hat die von Givenchy sich schneidern lassen, hat den, glaube ich, auch privat viel getragen. Und dass der, vielleicht hatte sie den dann noch nicht gefunden, ich muss das nochmal recherchieren, aber dass nicht Givenchy das Kleid für sie gemacht hat, sondern Balmain, das fand ich schon sehr erstaunlich.
Vielleicht hat sie zur ersten Hochzeit Givenchy getragen und hat dann gedacht, das kann ich zur zweiten nicht.
Naja, ein bisschen Konstanz braucht man im Leben, wenn es schon nicht der Mann ist. Okay,
aber ist nicht schon so genau. Okay. Achso, apropos, ne, wer wird wahrscheinlich sich mit Brautkleidern von den Promis am besten auskennen? Was haben wir gesagt?
Elizabeth Taylor! Ich sage ja auch immer, meinen Bräuten oder wenn ich meine Vorträge mache über Brautkleider, dann sage ich immer, bei Brautkleidern hat man hinterher die Erfahrung, die man eigentlich davor gebraucht hätte, damit man dazwischen einen guten Prozess und eine gute Entscheidung fällt. Und normalerweise macht man das nicht so oft im Leben. Außer Liz Taylor, die hatte nach der 8. Hochzeit und 7 Männern sicherlich die Expertise im Auswählen eines Brautkleids.
Aber witzig finde ich, wenn du Liz Taylors Brautkleider anguckst, die waren auch alle etwas anders und außergewöhnlich.
Und eins war und das, auch ganz schrecklich.
Und das, nur das allerletzte, wo sie wirklich auch nicht, ich sag mal, den Zenit ihrer Schönheit so ein bisschen hinter sich gelassen.
Oh.
Da hatte sie auf einmal ein weißes, relativ klassisches Brautkleid an. Mit ihrem jungen, wie hieß er,
Larry Fortensky, der Bauarbeiter.
Ja.
Du, Liebe ist vielfältig.
Aber ich musste halt lachen, dass sie da auf einmal dann so in diese klassische Szene und davor eigentlich immer durchaus ungewöhnliche Brautkleidversionen getragen hat. Ja, Farbe.
Ja, gut, Kostüme. Aber die hatte ja auch die Expertise.
Ne? Naja, sie hatte dann die Expertise und hat gesagt: Jetzt.
Ja, jetzt kenne ich mich aus mit Brautkleidern, jetzt suche ich mal ein richtiges aus.
Keine Ahnung, das fand ich schon faszinierend. Ja.
Also, ich kann berichten, dass ich bei meinem zweiten Brautkleid auch andere Parameter angesetzt habe
als aber das erlebe ich ja auch oft, wenn, oder ich hatte jetzt zum Beispiel gestern eine Braut, sie heiratet nicht zum zweiten Mal, aber ihr Mann heiratet zum zweiten Mal. Und trotzdem geht sie, hatte ich das Gefühl, auch etwas anders an die Brautkleidsuche an.
Ja.
Und genauso merke ich das ja eben, wenn jemand, oder vorgestern hatte ich eine Braut, die heiratet zum zweiten Mal. Ach, die machen, ach, da könnte ich schon.
Du, wir machen eine Episode draus. Mhm.
Gerne zu neunt, also sprich sie, ihr Mann, die zwei Kinder, die sie mitbringt, plus eine befreundete Familie. Also werden die zu neunt diese standesamtliche Hochzeit irgendwo in den Bergen, wie auch immer. Und die gehen anders an die Brautkleidsuche
rein. Ja, aber Nina, das ist doch klar. Du hast dich schon mal erlebt, weißt du? Das nennt man, da gibt es einen guten Begriff im Volksmund, nennt man das Erfahrung.
Erfahrung
ist es. Ja. Ja. Also, wobei ich mein erstes Brautkleid auch immer noch sehr liebe. Ich zeig dir das mal, wenn du mich mal besuchst.
Ich kenn's nur vom Bild, glaube ich. Ne?
Zeige ich dir das mal, das ist für mich
anfühlen immer, möchte ich es, ja, bitte.
Das war wieder mal. Also, ich liebe es immer noch sehr und würde mich niemals davon trennen.
Nee, das ist ja sowas, was da... Das,
jetzt kommt Doris Spruch, der Running Gag, da machen wir eine Episode drüber.
Ja, aber da bin ich ja so fasziniert, dass Secondhand so gut funktioniert, weil ich glaube, ich kenne in meinem Umfeld nur Menschen, die sagen, mein Brautkleid würde ich niemals hergeben. Apropos Brautkleid nicht hergeben.
Da würde ich gerne noch was dazu sagen. Ja. Das mit dem Secondhand ist auch so, beziehungsweise mit den Bräuten, die sich von dem Brautkleid trennen, die sind mit den Gedanken nach der Hochzeit ja erstmal weg von Hochzeit. Weißt du, dann sind die Fotos da und dann stört vielleicht das Kleid auch, vielleicht braucht es ein bisschen mehr Platz oder sowas, und dann trennt man sich davon. Man denkt auch irgendwie so, okay, jetzt bauen wir ein Haus oder es kommt vielleicht ein Kind und da hängt dieses teure Kleid rum. Und was ich mich da frage, ist, ob diese Frauen dann irgendwann an den Moment kommen, was, wenn die Tochter kommt und sagt, Mami, kann ich mal dein Brautkleid probieren? Also ich hatte diesen Moment, ich ging zu meiner Mutter, sie hatte es noch, ich habe es auch. Und da gibt es auch eine schöne Szene in dem Film mit Meg Ryan, Schlaflos in Seattle. Da probiert sie das Kleid ihrer Mutter an. Mhm. Und das ist ein schöner Moment, wobei in dem Film war das da nicht so perfekt. Die reißt dann einen Riss rein und ist irgendwie ein ganz schlechtes oder irgendwie, weiß ich auch nicht mehr genau. Aber dieser Moment, wenn die Tochter kommt und sagt, kann ich mal dein Brautkleid probieren? Und dann sagst du, habe ich im Second Hand vercheckt. Ich denke, vielleicht denkt die eine oder andere Braut dann, oder Ex-Braut, ja, vielleicht wäre das doch ganz schön gewesen. Ich hätte dieses Kleid, das mich doch mit in den mitbedeutsamsten Momenten meines Lebens begleitet hat, behalten. Aber da gibt es wie so oft im Leben nicht richtig oder falsch. Nur da haben wir die Erfahrung, den Erfahrungsvorsprung. Und ich sage, ich würde mich von keinem einzigen meiner Brautkleider trennen.
Nee, das könnte ich auch nicht.
In den 70ern hat man die ja gerne irgendwie zum Spielen benutzt oder auch tatsächlich weggeworfen. Also ich habe ganz viele Mütter oder so bei mir im Laden,
ja, die sagen, auch, glaub ich,
ja, ich habe es dann weggetan.
Ja, ich glaube aber auch damals, auch machen wir auch mal eine Episode drüber.
Machen wir eine Episode drüber.
Das eigentliche Brautkleid kaufen war damals anders. Ne? Wenn ich meine Mutter höre, die hat 74 Jahre. Ja. Es war einfach eine andere Zeit. Ja. Aber sie hat es noch. Und ich habe es auch selber sogar schon anprobiert. Ich habe es selbst
im jungen Jahr. Du probierst ja doch Brautkleider
eigentlich an. Da war ich ja auch jung und unbedarft.
Du warst jung und du brauchtest das Geld. Das Kleid.
Das Kleid. Nee, das brauchte ich nicht. Aber wo wir gerade dieses, so ein bisschen Brautkleid wiederverwenden, wie auch immer, was ich eine wunderschöne Idee finde, ist eben, wenn man es schafft, das Brautkleid der Mutter oder gar der Großmutter
oder der Tante
oder der Tante tatsächlich zu tragen, so aufzubereiten, dass es eben den aktuellen modischen, wie auch immer, Trends folgt. Und da habe ich im Moment halt zwei Favoriten. Das ist einmal die Eugenie von York, die Enkelin der...
Nein, das war Beatrice.
Beatrice, genau. Nee, stimmt, die Beatrice. Mhm. Entschuldigung.
Kein Problem. Also, so, scheißer Modus aus.
Und die hat nicht ein Brautkleid der Queen getragen, sondern ein Kleid, was die Queen zur
Krönung
trug oder zu irgendeiner Parlamentseröffnung oder was auch immer. Und da bin ich vollkommen dabei. Das fand ich sensationell, dass dieser Weg im Königshaus so gewählt wurde, dass eben nicht wie bei Kate 60.000 Pfund oder was auch immer, sondern man wirklich, und das ist für mich sinnvolles Recyceln in Anführungszeichen.
Upcycling,
ne?
Sie haben wobei das Kleid fand ich vorher jetzt ganz nett, aber die hat das einfach toll gemacht, mit guter Hand. Ja. Ne? Und das war bestimmt trotzdem auch nicht billig, Nina.
Deswegen finde ich es umso schöner, dass sie gesagt haben, ich nehme was aus dem Kleiderschrank meiner Oma und lasse es ein bisschen aufpimpen. Mhm. Sie hatte dann ein Puffärmelchen drin. Sie hat sich Ärmelchen dran setzen lassen, aber es war alles sehr...
Du sprichst aus, komm, sag's nochmal.
Puffärmelchen?
Puffärmel?
Ich möchte Ärmelchen sagen.
Okay, das ist verniedlich, das da. Macht das dann für dich erträglicher.
Erträglicher, genau. Aber ich fand das einfach sensationell und sie hat da drin gestrahlt und hätte man das nicht gewusst, dass es von ihrer Oma ist, es wäre keinem aufgefallen, weil es so zu ihr gepasst hat und zu ihrer Art. Das ist ja fast real Vintage, genau so. Und jetzt, genau, deswegen habe ich den Namen verwechselt, Eunice Kennedy Shriver, die das Brautkleid auch ebenfalls ihrer Oma getragen hat. Ein sensationeller 50er Jahre Modell, also, und hat sich halt auch ein bisschen eben, ich glaube, Ausschnitt oder was verändern lassen, ein bisschen anpassen lassen. Und das ist für mich sinnvolles Secondhand Upcycling. Bleibt in der Familie. Mhm. Und die Idee finde ich immer noch sensationell schön. Ich finde es, man kann es nicht voraussetzen. Also das habe ich auch schon öfter mal, wenn Mütter bei mir sitzen im Laden und sagen, ich hätte mir schon gewünscht, dass meine Tochter in meinem Brautkleid heiratet.
Ja, das
funktioniert nicht
immer.
Immer.
Ja, da habe ich in einer Episode auch mal lang und breit was dazu gesagt. Nina, du hast noch nicht alle meine Episoden gehört.
Fast alle?
Okay, also diese eine nicht. Da habe ich, und zwar ist es manchmal so, dass jemand ein Kleid erbt und dem Vererbenden ist dann nicht klar, dass der jemand, der das Kleid erbt, das auch tatsächlich verändert.
Ja.
Weil auch die Mütter, die sagen, ich hätte so gern, dass meine Tochter mein Kleid trägt, die haben eine Vision im Kopf, dass das Kleid unverändert ist, so wie es ihr Traum war. Ja. Nach dem Motto, nimm die Person raus, die Mutter, pack die Tochter rein und dann ist die Braut meiner Träume, weil ich habe das ja weitergegeben. Denen ist nicht klar. Oder oft ist es ja mit solchen Emotionen verbunden. Und dem Gebenden ist selten wirklich bewusst, dass dieses Kleid sich verändern wird und es wird nie mehr das Kleid sein, das er damals getragen hat. Und deswegen, man muss das vorher klären. Das ist meine dringende Empfehlung, man muss das vorher klären, weil, weißt du, in den 70ern war das ja so, oder in den 80ern nach dem Motto, ja, du heiratest, dann trägst das Kleid deiner Cousine, zack, und dann wurde irgendjemand im Kleid übergestülpt und da drin geheiratet. Das ist nicht der Ansatz, sondern das ist ja ein anderes
Motiv. Und man will es ja zu seinem eigenen trotzdem machen. Ich bin ja meine Version Braut. Absolut. Und nicht die Version einer anderen.
Deswegen finde ich das eine klasse Sache. Man muss allerdings wirklich vorher drüber sprechen und sagen, kannst du dich emotional von diesem Kleid so sehr trennen, dass ich es zu meinem machen kann? Denn das ist der springende Punkt. Da gab es auch eine amerikanische Doku-Soap, habe ich auch in der Episode gesagt. Da wurde ein Pitch gemacht zwischen einem Brautkleid aus dem Brautladen und dem Kleid der Mutter, das dann von guter Hand von der Designerin verändert wurde. Und dann gab es zum Schluss quasi, die Braut musste sich dann entscheiden zwischen Mutterkleid und Brautladenkleid. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Falls irgendjemand das noch weiß, bitte gebt mir einen Tipp. Ich würde das furchtbar gerne wissen. Und da flossen ganz oft Tränen. Da flossen ganz oft Tränen, wenn die Tochter sich für was anderes entschieden hat. Da flossen aber auch, glaube ich, ganz oft Tränen, wenn die Mutter plötzlich gesehen hat, was ist aus diesem Kleid.
Wie krass, die haben das verändert. Mhm. Und dann hat sich die Tochter oft noch dagegen entschieden. Das war böse.
Das ist schon ein Ansatz, ne?
Dann ist es gleich zerstört und es wurde trotzdem.
Vielleicht gibt es die Dokus auch deswegen nicht. Meine Mutter, die verklagt hat oder den Produktionsleiter erschlagen oder so. Ja, das finde ich. Ja, das
ist. Weil dann ist es ja wirklich. Dann ist es ja wirklich in Anführungszeichen zerstört, kaputt. Ja. Und es wird dann trotzdem nicht getragen.
Also auch Eunice und Beatrice hatten beide Iconic Dresses.
Ja,
welches Iconic Dress fällt dir noch ein?
Meins.
Deins. Da kommen wir gleich noch drauf. Ich will noch ein paar andere. Komm, gib mir.
Okay, dann gebe ich dir Kate Moss.
Oh ja. Ein Kleid von Galliano. Kate war ja mit Galliano oder ist immer noch befreundet, nehme ich mal an. Auch noch nur mit Kate, ne? Also die Kate-Dichte in dieser Episode ist ausgesprochen hoch.
Ja.
Egal, Kate Moss, ein traumhaftes, finde ich, ein traumhaftes Kleid im so Slipdress oder.
Ja, also das ist so das, was ich, und wenn jetzt Bräute kommen und Vintage sagen, was ich darunter verstehe, weil es mich an die 1920er, ans Art Deco erinnert. Klare Schnittführung, körperbetont, auch so diese grafischen Elemente mit so einem interessanten Glitzerelement, bevor du gleich weitermachst. Das Einzige, was, also ich fand wirklich schrecklich, muss es leider sagen.
Ja, ich weiß.
Dieser Nippelalarm.
Ja, also das.
Man kann da schöne Schalen rein.
Wie heißen die Nippeldinger?
Also ich konnte wirklich, also mir fällt es schwer, wenn ich das Hochzeitskleid von ihr angucke, meinen Blick woanders hinzulenken als auf die Nippel. Entschuldigung.
Da gibt es bei einem unserer Dessous-Händler auf der Messe, die auch Accessoires haben, gibt es da so Nippelabkleber.
Schalen.
Ich muss mal recherchieren, wie die Dinger heißen. Ja, also
Schalen, das, Kleber, ja. Wurscht.
Ich fand das Kleid per se auch handwerklich wieder toll. Und Galliano ist Stickerei. Halt einfach ja. klasse. Aber diese Stickerei, die unten, da sind so goldfarbene Ornamente aufgestickt, also Pailletten aufgestickt. Wenn du das Kleid von Weitem anguckst, denkst du, die Kate hat das Kleid durch die Pfütze gezogen und der Schlamm sickert so nach oben bis zum Knie.
Ja, als unten nach unten so dunkel wird, ne? Ja. Durch diese Stickerei, die nach unten einfach mehr wird, sieht es einfach aus, als wenn es irgendwie unten sehr, sehr, sehr staubig
ja.
gewesen wäre.
Schlammig. Mhm. Kate weniger durch den Schlamm laufen bei der Hochzeit.
Und irgendwas, Cups oder so.
Ja, Cups wäre eine gute Idee gewesen. Also ich hätte meine Braut so nicht gehen Nein. lassen.
Also da hätte das sie mir unterschreiben nicht. Müssen, dass sie gerne alles so abgedrückt durchzeichnen genau. durch den Stoff. Also ich meine, da sieht man natürlich, das ist ein dünnes, super schön. Also ich will auch da, glaube ich, wieder, dass das Futter von innen sensationell weich gewesen
Mit
sein
Sicherheit.
Wird.
Obwohl, ja, wir vertiefen das jetzt nicht
weiter.
Ich habe das Kleid, auch das Kleid war ausgestellt in der Victoria and Albert Ausstellung. Das war zum Anschauen ein Traum. Wirklich. Mhm. Also auch
das da kommt schon, auf den Fotos auch nie ja, so raus.
Ich
ne?
finde, das ist tatsächlich ein Kleid, das auf den Fotos von der Braut weniger wirkte, als wenn ich das jetzt an der Puppe gesehen habe. Mhm. Auf dieser Ausstellung habe ich erst gesehen, wie schön auch diese Stickerei da unten ist, diese Pailletten, der Schlamm. Mhm. Da war in der Ausstellung auch ein weiteres Kleid, das für mich iconic ist und glaube ich auch unstrittig iconic ist, von Dieter von Teese.
Vivian Vielleicht Westwood. Nicht das klassische Brautkleid, so wo nee, man als erstes nee. Dran denkt. Nee. Aber es war halt Dieter von Teese, was will die Klassisches tragen? Ich hätte sie tatsächlich nackiger erwartet.
Ja, die war schon viel überaus züchtig angezogen, wobei für manche Braut wäre der Ausschnitt zu groß gewesen. Bei Dieter war das so eher so ein bisschen.
Das war aber sehr züchtig für ja. Dieter. Das ja, war ja, das kam ja also.
Das war Vivian Westwood. Das war lila, also ein schöner Violettton. Und es hatte einen Mörder-Reifrock. Das war schon sensationell. Schön, wirklich schön fand ich es nicht, aber iconic auf jeden Fall.
Passend zu ihr.
Ja, und ich meine, wer als Vivian Westwood, bekannt für ihre schrägen Punk-Corsagen, hätte Dieter von Teese einkleiden können?
Ja, aber dafür war es halt auch schon wieder cool. züchtig und gar nicht so aufgeregt vom Design.
Es war
Design.
Nicht so Punk, nee.
Nein.
Und es war auch nicht so Dieter von Teese nackig.
Nee.
Und dieses Kleid hätte nicht in dieses Champagnerglas gepasst, in das die Chapontese gerne mal einsteigt.
Da hätten sie
das Champagnerglas drunter stellen.
Ja.
Apropos drunter stellen, da sind wir wieder bei dem Kleid. Wenn ein Kleid so schwer ist, wie findest du das Kleid von Victoria Swarovski? Die heißt wirklich so.
Ja, weil sie ja aus dem Hause Swarovski ist. Darauf lässt vielleicht auch dann schließen, dass dieses Kleid
gefunkelt hat.
Ich weiß nicht, wie viel gefühlte Milliarden Swarovski-Steine verbaut hatte. Ich fand das Oberteil tatsächlich hübsch, also weil es irgendwie sehr zart war, sehr funkelig, ja, aber sehr zart, sehr ihrer Figur schmeichelnd. Naja, und dann kommt
die muss
halt
echt ein Workout gemacht haben vor der Hochzeit.
Rock und ich will nicht wissen, wie schwer dieser
Kann ich
Rock
dir sagen?
Gewesen sein muss.
40 Kilo war das Kleid schwer.
40 Kilo.
Ich meine, ich gehe davon aus, dass Victoria Swarovski nur unwesentlich mehr wog.
Also ich hoffe für sie, dass das das Showkleid für die Trauung war, ja. dass sie einen guten Personal Trainer hatte, der entsprechend ihre Muskulatur aufgebaut hat, einen guten Unterbau unter dem Kleid mit einem Reifrock, der vielleicht ein bisschen Gewicht einfach dadurch abgefedert hat.
Also du brauchst einen Statiker eigentlich für das Kleid.
Ja, natürlich. Also muss ja auch den Stand haben. Wenn das so schwer ist, hat das ja gar keinen Stand. Das fällt ja eigentlich runter.
Bauingenieure an die Front.
Ja. Gibt ja nur mal Textiltechniker, ne? Nicht umsonst
wahrscheinlich. Ja, wir sind keine Statiker.
Ja, vielleicht bei sowas dann auch. Ja. Und ich hoffe für sie, dass es das Showkleid war, was der Öffentlichkeit auch ja vorgestellt wurde und dass sie hoffentlich für ihre Hochzeitsfeier
Noch ein zweites Kleid.
Noch ein zweites Kleid.
Meinst du, bei dem Preis für das Kleid sind da noch ein paar Kröten übrig geblieben, um sich ein zweites Kleid zu kaufen?
Ja, die hatte doch weniger Materialkosten, weil sie es ja aus
Ja, und trotzdem war das Kleid irgendwie ein sechsstelliger Betrag, wo ich echt sage, Schätzelein, hättest du für 10.000 Euro ein Vera Wang gekauft und hättest du da ein paar Sterne drauf nähen lassen und den Rest UNICEF gespendet. Ja, okay, ich habe da mal einen anderen Satz.
Ich meine, es war für diese, ne, für Swarovski ja aber auch einfach Marketing, das muss man ja auch einfach sagen. So,
ja, gut, deswegen, dann war es wieder gut investiert. Ja,
und so wünsche ich das. Und das wünsche ich übrigens vielen. Wir haben jetzt gerade ja auch viel über Königshäuser gesprochen, wo ja auch oft gesagt wird, das Kleid muss gewissen königlichen Standards entsprechen.
Von einem nationalen Designer.
Vom nationalen Designer. Es muss langärmlich sein, es darf nicht zu tief ausgeschnitten sein, hin und her und wie auch wo. Ich wünsche diesen Menschen, die so auch in der Öffentlichkeit stehen und so öffentlich heiraten müssen, denen wünsche ich, dass die vielleicht trotzdem in ein Brautmodengeschäft gehen, ein Brautmoment erleben, so wie wir es oft erleben mit unseren Bräuten, ein Kleid kaufen, wo sie sagen, das ist tatsächlich mein Kleid, ihren Liebsten an die Hand packen, irgendwo auf die Bahamas fliegen, wo auch immer, und eine Zeremonie machen, die nur diesen beiden in ihren Outfits, die zu ihnen tatsächlich passen.
Mhm. Und auf den Bahamas, der Mann dann in kurzen Shorts. So wie der Mann von, wie Randy Gerber, der Mann von Supermodel Cindy Crawford.
Ja. Genau. Da hat er aber in langer Hose am Strand und sie hatte das kurze Kleid an.
Ach so, du meinst dieses Negligé, in dem ich im Sommer schlafe? Ja. Gut, ich sehe damit nicht halb so charmant aus. Ah, wie. Also ja, die war schon schön. Ja, das sah schon klasse aus, aber weißt du, das ist so ein kurzes Fähnchen. Ja. Aber Träume sind vielfältig und sie sind alle legitim.
Ja, wie gesagt, das wollte ich damit sagen. Ich wünsche diesen Menschen, die so in der Öffentlichkeit stehen, dass sie trotzdem vielleicht den Brautkleid-Moment haben, vielleicht ein zweites Brautkleid haben, wo es nicht um...
Du, vielleicht
haben die Öffentlichkeit. Vielleicht haben die vielleicht, den. Haben die auch einen anderen. Ja,
nee, vielleicht haben die ja den Brautkleid-Moment, wenn ein hochrangiger Designer mit zwei Assistenten und 15 Schneiderinnen um einen rumspringt und dann 10.000 Perlen aufnähen lässt. Vielleicht ist das deren Moment, weißt du? Das weiß ich nicht.
Aber die Zeremonie ist ja nicht unbedingt nur ihr Moment.
Auch das weißt auch du das nicht. Weiß weißt du, wenn du so aufwächst, dann ist das vielleicht so. Gott sei Dank bin ich kein VIP.
Ich müsste, das wäre schlimm, wenn ich VIP Englisch, also englischer VIP, dann müsste ich ja auch immer hier zu Pferderennen, dann muss ich so einen
Fasziner
Hut tragen.
Nein, Fascinator.
Ja, mittlerweile ist der Fascinator ja Gott sei Dank
akzeptiert.
Gesellschaftlich akzeptiert. Hut tragen müsste.
Also er ist in England akzeptiert.
Ja.
Und sag mal einer deutschen Braut, du willst ja einen Fascinator verkaufen. Da sagt ihr ein was? Sagst du, kann ich noch ein Glas Sekt haben?
Oh, ich hatte aber schon Kundinnen, die auch durchaus danach gefragt haben, wo ich dann stehe und sage, nee, da kann ich halt tatsächlich gar nicht helfen. Also,
okay.
Ob das dann tatsächlich tragen
so, und sei jetzt dahingestellt. Kommen wir zu der Frage. The most iconic dress ever, Corinna.
Darf ich jetzt meins sagen? Also so, wie ich wahrscheinlich Doris fragen würde, dein iconic dress ever. Ja. Wir werden, glaube ich, immer für uns unsere Brautkleider als unsere Iconic Dresses deklarieren.
Ja, und weißt du, woran das liegt? Ich werde das Kleid auch in 30 Jahren, so Gott will, wenn ich dann noch gesund und munter bin, anschauen und ich werde nie sagen, was habe ich mir damals gedacht oder ich habe irgendwie am Geld gespart oder ich habe mich von der Mutter belatschern lassen, die durchaus Anstalten gemacht hat, oder von irgendjemand oder ich habe mich von einem Trend leiten lassen oder irgendwas, sondern ich werde immer sagen können, ich habe genau das Kleid ausgewählt, wo ich gesagt habe, das ist meins und das wird es auch für immer bleiben.
Mhm. So geht es mir auch.
That makes the difference.
Ja. Und es ist wirklich, ich fasse es heute noch an, ich gucke es an und sage, egal wie die Mode sich verändert, ich werde nie hinterfragen, ob dieses Kleid zu diesem Zeitpunkt mein Brautkleid war. Niemals.
Nee, also meins ist meine.
Also gut, ich hatte natürlich auch noch zwei. Also ich hatte eine Hochzeit
und zwei. Siehst du, ich hatte zwei Hochzeiten und zwei Kleider. Also im Durchschnitt hatte ich weniger als du. Also Kleider, aber nicht Hochzeiten.
Aber das Standesamtkleid war ja auch schon ein tolles.
Ja.
Ja. Richtiges Brautkleid. Da hatte ich kein richtiges,
was ja, auch immer. Ich habe ja auch die zweite Hochzeit gehabt. Also. Bei der ersten Hochzeit hatte ich in der Tat ein knallrotes, seidenes Grace Kelly-Kostüm mit ganz, ganz vielen Knöpfchen an, mit Dreiviertelarmen, Bleistiftrock.
Mhm. Ja, da hatte ich bei der standesamtlichen Hochzeit hatte ich einen wunderschönen Tüllrock mit metallischen Bestickungen drauf. Mhm. in Jutfarben und die Bestickung so in so einem
Hast Bronze, du da?
Kupfer. Ja,
zeig mir nachher. Mhm.
Ein einfaches Spaghetti-Träger-Top in selber Farbe und noch ein Jäckchen drüber. Und ich habe mich so wohl gefühlt. Auch darin, ich habe mich so wohl gefühlt. Und da freue ich mich bis heute wie so ein Schnitzelchen. Ich kann diesen Rock immer wieder anziehen, dunkles Oberteil obendrauf und freue mich.
Hast du schon mal wieder getragen?
Ja. Und stehe da und denke, das war mein Hochzeitsrock, den ich immer noch anziehen kann. Und ja, und dann zur freien Trauung. Ich hatte eine, jetzt machen wir es mal wie unsere klassische Bräute. Ich hatte eine andere Vorstellung. Ich wollte was leicht fließendes.
Elfe,
die
ich weiß, was es geworden ist.
Und dann stand ich da in meinem riesen Mikado-Rock und dachte, geil. Und habe mich schön gefühlt wie niemals zuvor. Und habe aber tatsächlich mich leider eben in diesen riesen Mikado-Rock verliebt und in eine enge Fit and Flair-Variante, selbes Material.
Ich Mikado. Weiß, was kommt.
Ja.
Der Kenner
ich
weiß,
was kommt. Beides. Also trug ich zur Trauung und Sektempfang und Kaffeekuchen bis nach dem Abendessen mein wunderschönes Mikado-großes Rockkleid. Mit einem grauen Schleier übrigens. Ich wollte gar keinen Schleier. Dann haben sie mir doch einen aufgesetzt. Und ja, so schlecht ist doch nicht. Aber ich will ja nicht wieder das, was jeder hat. Also haben mir eine Freundin mit ihrer Mutter einen Schleier genäht. Grau.
Hast du ihn da?
Zeig's mir. Nee, der ist im Laden.
Ach so.
Ja. Also,
zeig's mir trotzdem.
Zeig ich trotzdem. Und habe dann abends zum Hochzeitstanz bin ich dann auf mein Fit and Flair Kleid umgestiegen.
Siehst du, das hatte ich nie das Gefühl, dass ich ein zweites Kleid brauche, weil, ja gut, eigentlich hatte ich ein zweites Kleid. aber ich habe, was ich zum Standesamt gemacht habe, ich habe zum Standesamt ein 40 Jahre altes Spitzenkleid aus USA getragen, so eine Rarität, und hatte dazu Miu Mius und eine passende, farblich passende Lederjacke. Und das ist für mich iconic. Weißt du, da habe ich genau das gemacht, meine Mutter ist auch schön in Ohnmacht gefallen, habe ich genau das gemacht, wo ich gesagt habe, so, jetzt ich. Und zwar genau so, wie ich das will. Ich meine, natürlich habe ich es bei den anderen, also bei den Kleidern für die große Trauung jetzt, habe ich mich jetzt nicht belatschen lassen oder sowas. Aber die Lederjacke und diese sensationellen Schuhe dazu, das war so echt meins.
Ja. Bei mir war es vielleicht der Grauschleier, wo ich gesagt habe, so, wenn schon Schleier, dann muss der so sein.
Deswegen Träume ausleben. Ich wünsche jeder Braut das Gefühl, dass ihr Kleid, so wie wir das sagen können, Iconic Dress ist. Neben all denen, die sie für sich als iconic empfindet, aber das, was most iconic dress
ist. Sie soll in 10, 15, 20 Jahren auf ihre Hochzeitsbilder gucken und sagen, das war ich in meinem Brautkleid.
Das war ein fabelhaftes Schlusswort. Nina? Es hat wie immer einen Mörderspaß gemacht. Wir quatschen jetzt noch ein bisschen weiter und ich gucke mir vor allem diese Dinge an, die ich gern sehen möchte. Und wir treffen uns mit Sicherheit wieder zu dem schönen Spruch, da machen wir eine Episode
draus. Ich wollte gerade sagen, dass wir uns so treffen, ist keine Frage und bestimmt auch wieder zu einer neuen Episode.
So machen wir das. Und euch danke fürs Zuhören und wir treffen uns bei der nächsten Episode, wenn es wieder heißt, willkommen zurück zu All About the Dress.